Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer, ich sitze in Hannover. Und heute freue ich mich sehr, mit einer sehr geschätzten Kollegin aus Osnabrück plaudern zu dürfen. Und das ist die Frau Professorin Kerstin Schütte. Kerstin, erstmal vielen Dank, bevor ich dich einführe. Danke, dass wir heute plaudern dürfen.
Ja, vielen Dank, dass ich Teil des Gastrogeplauders sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Super. Kurze Einführung an Frau Schütte, die seit mittlerweile ja mehr als 8, 9 Jahren in Osnabrück tätig ist. Dort an den Niels-Stesen-Kliniken in Osnabrück die Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie leiten darf. Und sie ist ein Magdeburger Kind, sage ich mal, die dort ihre Facharztausbildung gemacht hat, dort oberärztlich tätig war bei Professor Malfertheimer, wo sie ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten hatte und wenn man in Magdeburg bei Malfi, darf ich einmal sagen, gearbeitet hat, dann beschäftigt man sich natürlich mit den Magen, Kerstin. Ihr habt dafür gesorgt, dass Magen gesund ist. Wir reden über Reflux, wir reden über Helicobacter und das soll unser Thema heute sein. Also erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir haben wirklich eine Expertin rund um den gesunden Magen. Lass uns doch mal, Kerstin, so eine Reise von einem Patienten durchgehen, der irgendwie Bauchschmerzen hat, epigastrische Schmerzen hat, vielleicht ein bisschen Brennen hat, postprandiales Völlegefühl. Diese Patienten, die wir alle kennen und die Reise, was eine sinnvolle Diagnostik im Jahre 2025 ist, einmal durchgehen. Was machst du denn, wenn du einen Patienten hast, der mit dieser gerade eben geschilderten Symptomatik bei dir auftaucht?
Ich glaube, das Wichtigste, was wir in so einer Situation machen müssen, ist uns sehr intensiv mit dem Patienten auseinandersetzen und eine sehr gute Anamnese erheben, um nach möglichen Alarmsymptomen fragen zu können und um zu verstehen, wie dringlich eine auch invasive Abklärung dieser Beschwerden erforderlich ist. Die Patienten kommen ja häufig auch mit einer bestimmten Erwartungshaltung, die auch häufig eine endoskopische Diagnostik als ersten Schritt mit einschließt. Und unsere Aufgabe als Gastroenterologen ist ja dann auch entscheiden zu müssen, ob das tatsächlich so erforderlich ist. Und dafür ist es im allerersten Schritt zwingend erforderlich, dass wir eine sehr detaillierte Anamnese erheben, nach Risikofaktoren in der Krankengeschichte des Patienten fragen, nach einer familiären Belastung fragen für bösartige Erkrankungen im oberen Magen-Darm-Trakt und dann mit dem Patienten gemeinsam weiterplanen, in Abhängigkeit von seiner individuellen Risikosituation, wie die Abklärung dann aussehen soll.
Aber jetzt nochmal praktisch. Mhm. Jetzt haben wir mit dem Patienten gesprochen. Jetzt hat er keine dramatischen anderen Risikofaktoren, sei es Krebs. Und diese Beschwerden sind ja nicht ganz eindeutig zu fassen. Er sagt, irgendwie tut mir das im Magen so ein bisschen weh. Ich habe vielleicht auch jetzt so ein relativ frühes Sättigungsgefühl und ein bisschen Dyspepsie geben sie ja alle irgendwie an. Und er kommt jetzt mit der Erwartungshaltung Gastroskopie. Kriegt er das sofort bei dir? Kriegt er vorweg irgendwelche PPIs erstmal für ein paar Wochen beschrieben? Oder gleich als erstes ein Helicobacter-Stuhltest? Wie ist so der Algorithmus bei euch?
Genau, das kommt auf die individuelle Situation natürlich drauf an. Ein wichtiger Faktor ist das Alter des Patienten. Da unterscheiden auch unsere Leitlinien, wie die Abklärung weiter erfolgen soll. Eine wichtige Altersgrenze ist dabei das 50. Lebensjahr. Und wenn jemand weniger als 50 Jahre alt ist und keine Alarmsymptome hat, so ist als erster Schritt die Gastroskopie gar nicht zwingend erforderlich, sondern da können andere Maßnahmen erfolgen und möglicherweise auch zum Erfolg führen. Dazu gehört auch die Testung auf Helicobacter pylori, um eine Helicobacter pylori-assoziierte Dyspepsie zu erkennen und gegebenenfalls zu behandeln. Das kann man aber auch nicht invasiv tun, also mit einem Atemtest oder einem Stuhltest. Wenn das negativ ist, dann wäre auch eine probatorische PPI-Therapie über einen begrenzten Zeitraum bei einer nicht endoskopisch abgeklärten Dyspepsie eine Maßnahme, die man ergreifen kann. Und die man dann aber natürlich reevaluieren muss, um zu schauen, ob sie denn zum Erfolg geführt hat. Und wenn der Patient nicht beschwerdefrei geworden ist oder weitere Symptome hinzugekommen sind, dann muss auch die Frage nach der Endoskopie noch einmal neu gestellt und beantwortet werden.
Und wenn du sagst, es ist begrenzter Zeitraum, wie lange gibst du den PPIs?
Ich würde sagen, 4 Wochen sind ein adäquater Zeitraum, um da zu schauen, ob es besser wird.
Und mit welchen Dosen geht man da rein? Einige wollen ja dann gleich richtig haben, andere ganz vorsichtig. Was wäre für dich so eine pragmatische Standard-Therapieversuch am Anfang?
Ja, wir neigen ja häufig dazu, die Protonenpumpenhemmer hoffnungslos überzudosieren, weil uns gar nicht klar ist, was da so eine normale Standarddosis ist. Aber ich würde vorschlagen, in einer einfachen Standarddosis einmal täglich zu beginnen. Das hieße Pantoprazol 20 Milligramm zum Beispiel am Tag wäre eine gute Einstiegsdosis. Um zu schauen.
Finde ich auch gut. Wenn ich sehe, hier auch im stationären Setting wird ja häufig gleich mal noch höher reingegangen. Aber eigentlich reichen ja 20 Milligramm am Anfang in diesen ansonsten unkomplizierten Situationen. Siehst du das auch so?
Ganz genau, sehe ich auch so.
Okay, jetzt haben wir mit Panto angefangen. Oder vorweg nochmal Helicobacter. Mhm. Ich habe jetzt entweder meinen Stuhltest gemacht. Und erste Frage, Patienten wollen ja immer möglichst viel Diagnostik haben. Die fragen dann, trauen Sie dem Stuhltest, wenn der dann negativ ist? Das liegt doch daran, dass ich gestern Abend ein Glas Wein getrunken habe und sind dann mit einer negativen Diagnose gar nicht zufrieden. Zumindest habe ich gerade heute so eine Patientin gesehen, die das kritisch hinterfragt hatte.
Mhm. Natürlich muss man mit diesen kritischen Nachfragen rechnen und sie auch adäquat beantworten können. Und man muss natürlich eingestehen, dass keines dieser Testverfahren, die uns zur Verfügung stehen, eine hundertprozentige Genauigkeit im Hinblick auf Sensitivität und Spezifität haben. Das heißt, eine bestimmte diagnostische Lücke bleibt. Mhm. Und man kann aber natürlich die Performance der Testverfahren optimieren durch adäquate Vorbereitung auf den Test. Da ist also wichtig tatsächlich, auch noch einmal sicherzustellen, dass zum Beispiel ein Säureblocker mit einem adäquaten Zeitraum vor der Untersuchung abgesetzt wurde. Und da wären 14 Tage zu fordern, um überhaupt ein optimales Testsetting zu ermöglichen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Dinge, die auch die Testsensitivität einschränken können. Wenn es um Atemteste geht, so ist es zum Beispiel ein operierter Magen, der da eine Rolle spielen kann, der dann die Testsensitivität erniedrigt. Das muss man alles mit berücksichtigen, wenn es dann darum geht, die Tests zu bewerten. Aber grundsätzlich sind die nicht-invasiven Testverfahren mit einer ausreichend hohen Sensitivität und Spezifität gesegnet, um sie auch als Grundlage für eine Entscheidungsfindung nutzen zu können. Also da muss man nicht alle Patienten endoskopieren.
Und wenn ich jetzt positiv bin, gleich behandeln oder erst nochmal spiegeln?
Da reicht eigentlich der eine Test, der positiv ist, aus, um die Indikation für die Eradikationstherapie pragmatisch zu stellen, auch wenn, und deswegen ist die Frage ein bisschen knifflig zu beantworten, in unserer Leitlinie eigentlich immer zwei positive Testverfahren gefordert werden, was aber natürlich im klinischen Alltag gar nicht umsetzbar ist. Wir haben in der Helicobacter-Leitlinie da lange überlegt, wie man das adäquat formulieren kann. Am Ende ist tatsächlich eine Empfehlung dabei rausgekommen, die das Setting des jungen Patienten ohne Risikosymptome, für den eine nicht-invasive Helicobacter pylori-Diagnostik vor dem Hintergrund der Abklärung einer Dyspepsie durchgeführt wird, nicht adäquat beantwortet, weil diese Ausnahmesituation da nicht vorgesehen ist. Sondern da gibt es nur formulierte Ausnahmen, die ein einziges Testverfahren als Indikation für eine Eradikationstherapie erlauben im Hinblick auf das Vorliegen von einem Ulcus duodeni zum Beispiel oder einem kulturellen Nachweis von Helicobacter oder dem gleichzeitigen Vorliegen einer Gastritis mit einem einfachen Helicobacter pylori positiven Befund, was aber ja die Endoskopie voraussetzt, weil wir sonst gar nicht Biopsien vorliegen haben. Also es ist etwas komplex, aber pragmatisch würde man sagen, ein positiver Test reicht aus, um die Eradikationstherapie zu indizieren.
Wir hatten ja, kann ich jetzt nochmal hier drauf verweisen, auch schon ein extra Gastrogeplauder-Podcast, wo Petra Lühn sich mit Herrn Schulz aus München unterhalten hat über die HP-Leitlinie. Da hatten wir einen ausführlichen Podcast, den wir hier in den Shownotes verlinken werden. Aber Kerstin, für die, die das jetzt vielleicht nicht gehört haben, nochmal auch die Kollegen vielleicht, die jetzt in Weiterbildung auf einer Station bei dir sind, Primärtherapie zur Eradikation, was würdest du jetzt rein pragmatisch empfehlen? Was setzt man in Osnabrück ein bei euch?
Wir setzen in Osnabrück und hoffentlich ist das auch in ganz vielen anderen Orten in Deutschland so die bismutbasierte Quadrupeltherapie ein. Das hat was mit der verändernden Resistenzlage zu tun, die wir in Deutschland haben, mit zunehmenden Resistenzraten für Clarithromycin und für Levofloxacin, sodass also die klassischen Eradikationstherapien heute weniger empfohlen werden, sofern man nicht eine Resistenztestung durchgeführt hat, die eine Sensibilität, also Erstlinien, Therapie heute leitliniengerecht immer die bismutbasierte Quadrupeltherapie.
Wie lange?
10 Tage. 10 bis 14 steht in der Leitlinie.
Das heißt, du bist eher bei der 10er-Grenze. Du machst es nicht gleich auf Nummer sicher gehen und lieber ein bisschen länger behandeln.
Das hat was auch mit der Packungsgröße des verordneten Medikaments zu tun, sodass wir pragmatisch 10 Tage behandeln.
Wenn wir jetzt von gesunden Magen ausgehen? Jetzt haben wir einen Patienten getestet, der Patient ist vielleicht eradiziert worden. Die Sorge, die die Patienten ja immer haben, ist Magenkrebs. Also die Frage ist, wo muss ich jetzt reingucken? Jetzt natürlich die Frage, bin ich in Asien geboren, bin ich in Europa geboren? Was sind die unterschiedlichen Risiken? Aber was sagst du deinen Patienten, die einfach Angst haben vor Magenkrebs und im Zweifelfalle reingucken und gleich den nächsten Schritt vielleicht weiterdenken? Jeder weiß, wir machen ein Kolonkarzinom-Screening, da gibt's klare Regeln. Brauchen wir in Deutschland perspektivisch vielleicht sogar ein endoskopiebasiertes Magenkarzinom-Screening bei Menschen mit erhöhtem Risiko? Wenn du da mal deine Einschätzung zu diesem Themengebiet uns hier mitteilen könntest.
Also ich glaube, man muss zwei unterschiedliche Settings grundsätzlich unterscheiden. Das eine ist der symptomatische Patient. Und da ist es halt wichtig, tatsächlich nach Alarmsymptomen zu schauen. Und alle Patienten mit Alarmsymptomen oder neu aufgetretenen dyspeptischen Beschwerden, die älter sind als 50, sollen als erster diagnostischer Schritt gastroskopiert werden, um eine krankhafte Veränderung, insbesondere ein Magenkarzinom, auszuschließen. Bei Patienten ohne Alarmsymptome und die jünger sind als 50, ist das nicht zwingend erforderlich. Wenn es darum geht, bei asymptomatischen Patienten ein Magenkarzinom-Screening oder eine Magenkarzinom-Vorsorge zu machen, da gibt es auch zu diesem Punkt sehr klare Empfehlungen in unserer Leitlinie, die ja auch datengetrieben sind. Und wir wissen, dass es Menschen gibt mit einem erhöhten Risiko für Magenkarzinome. Das sind die Patienten, die schon mal eine Neoplasie im Magen gehabt haben. Also zum Beispiel der Patient, der an einem Magenfrühkarzinom endoskopisch behandelt wurde, der sollte natürlich untersucht werden, ob er Helicobacter pylori positiv ist, und der wird auch endoskopische Nachsorgen seines Magens erfahren. Und dann wissen wir, dass Patienten, die aus Hochrisikogebieten für das Auftreten von Magenkarzinomen kommen, ein erhöhtes Risiko haben und deswegen gescreent werden sollten auf das Vorliegen von Helicobacter pylori. Das sind zum Beispiel Patienten, die aus Asien kommen, wo ja die Inzidenz fürs Magenkarzinom sehr viel höher ist und auch die Prävalenz der Helicobacter pylori-Infektion sehr viel höher ist. Eine weitere Gruppe von Patienten mit einem erhöhten Risiko für das Magenkarzinom sind natürlich erstgradig Verwandte von Patienten mit Magenkarzinom, und auch denen sollten wir ein Screen- und Treat-Vorgehen empfehlen. Das heißt, die gezielte Suche nach einer Infektion mit Helicobacter pylori. Und wichtig ist auch zu überlegen, wer braucht denn ein nicht-invasives Screening und wer braucht vielleicht auch mit dem Ziel der Magenkarzinom-Früherkennung oder Prävention eine endoskopische Diagnostik. Mhm. Da sagt die Leitlinie, dass wir ab dem 40. Lebensjahr das als invasive Diagnostik durchführen sollen. Das heißt, dass die Patienten eine endoskopische Untersuchung benötigen. Und dann in Abhängigkeit von den Befunden. Und da ist tatsächlich ein Punkt, über den wir in den nächsten Jahren sicherlich noch intensiv diskutieren werden, eine Verlaufskontrolle in Abhängigkeit der gastritischen Veränderungen, die dann endoskopisch gesehen und bioptisch gesichert wurden.
Also ich glaube, ganz wichtig nochmal, was ich jetzt ja wirklich gelernt habe, ist, wie essentiell die genaue Aufarbeitung des Patienten ist, was sind die Risikofaktoren und dann vielleicht nochmal dieser, was vielleicht auch nicht jedem jetzt bewusst ist, dass die deutsche Leitlinie bei diesen Menschen, wo ich eben erhöhtes Risiko habe, schon ab dem 40. Lebensjahr eine endoskopische Diagnostik empfiehlt. Und da möchte ich nicht wissen, wie viele Menschen in Deutschland da einfach durchrutschen und das nicht bekommen. Das ist ja schon erstmal eine klare und wichtige Aussage. Und wie ist das mit Menschen, wenn ich jetzt Angehörige von Patienten mit einem Magenkarzinom hatte? Also jetzt habe ich die asiatische Familie, die aus Vietnam hier eingereist ist. Dann gilt es auch wahrscheinlich, die früher zu untersuchen, wenn da jetzt jemand mit 20, 30 ein Magenkarzinom hat, dass ich die dann auch entsprechend früh bei uns einen endoskopischen Screening zuführe, richtig?
Also in der deutschen Leitlinie haben wir das nicht differenziert betrachtet. Da ist die Aussage getroffen, dass wer jünger ist als 40 Jahre, soll endoskopisch untersucht werden. Davon unterscheidet sich allerdings die europäische Leitlinie. Die ist ja gerade aktualisiert worden. Die MAPS-3-Empfehlung, die im Prinzip Empfehlungen gibt, wie Risikogastritis-Patienten weiterverfolgt werden sollen. Da ist formuliert, dass entweder ab dem 45. Lebensjahr oder 10 Jahre vor Erkrankungsalter des Indexpatienten endoskopiert werden soll. Die sind da etwas detaillierter in ihren Aussagen.
Also auch hier wieder Anamnese im Vordergrund, und dann müssen wir verweisen auf unsere Leitlinien, die für die verschiedenen Risikokonstellationen eben die entsprechenden Empfehlungen geben. Kerstin, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben diese Patienten, wo wir am Eingang die Beschwerdesymptomatik skizziert haben. Jetzt ist die Person im Stuhltest negativ gewesen auf unsere Helicobacter-Teste. Wie würdest du, wenn dann am Ende doch die Endoskopie ist, den Kollegen das empfehlen? Nochmal ganz basic. Kriegen die immer bei dir die entsprechenden auch Biopsien, Antrum, Korpus, wenn das jetzt ein bisschen gerötet ist, erklärt das immer komplett bei dir die Beschwerden. Wie wäre jetzt der nächste Schritt, auch die Anzahl der Biopsien? Was ist so Standardprozedere der Gastroskopie jetzt vielleicht auch für die Leute, die jetzt ganz am Anfang einer endoskopischen Ausbildung stehen?
Das ist eine ganz wichtige Frage und ich glaube tatsächlich, dass wir da auch insgesamt noch viel Verbesserungspotenzial haben. Es ist natürlich essentiell wichtig, sich ausreichend Zeit zu nehmen, den Magen gut zu betrachten und die Magenmucosa gut zu evaluieren. Dafür muss man die unterschiedlichen Anteile des Magens gut mit Weißlicht anschauen und es wird auch durchaus empfohlen, zwischendurch virtuelle chromoendoskopische Verfahren als Unterstützung einzusetzen für Areale, wo man möglicherweise Besonderheiten detektiert hat. Und dann ist es natürlich so, dass wir in der Gastroskopie die Standardbiopsien, wie sie im Sydney-Biopsie-Protokoll empfohlen werden, entnehmen. Das bedeutet, zwei Biopsien aus dem Antrum, eine von der großen, eine von der kleinen Kuvertur, zwei Biopsien aus dem Korpus zusätzlich zu den Biopsien, die wir für den Helicobacter-Schnelltest entnehmen. Das sollte in jeder Endoskopie des oberen Magen-Darm-Traktes erfolgen. Und in Abhängigkeit der dann gefundenen Veränderungen, da gibt uns ja der Pathologe einen dedizierten Befund, wo er dann beschreibt, wie aktiv und wie chronisch die gefundene, wenn es denn sie gibt, eine Gastritis ist, würden wir dann entsprechende Verlaufskontrollen indizieren, sofern Risikoläsionen nachgewiesen sind. Sprich, wenn der Pathologe intestinale Metaplasie oder ausgeprägte atrophische Veränderungen in ausgedehnten Magenanteilen beschreibt, dann würde das auf jeden Fall eine Verlaufskontrolle indizieren. Und darüber hinaus ist es natürlich wichtig, wenn wir Veränderungen in der Magenschleimhaut sehen, diese auch gezielt noch einmal zu biopsieren, zusätzlich zu den Biopsien, die wir für das Sydney-Protokoll entnehmen.
Also auch hier ganz wichtig, ich glaube nochmal ein Plädoyer für ausreichende Biopsie und entsprechend Surveillance. Kerstin, jetzt meine nächste Frage. Jetzt hast du biopsiert, jetzt siehst du wirklich Zeichen einer Gastritis, du siehst die Indikation für eine Protonenpumpenhämmertherapie und dann kommt die Patientin, auch ähnlich, die ich heute Morgen gesehen hatte, die natürlich sehr skeptisch ist, ganz viel gelesen hat und diese Protonenpumpenhämmer sind ja so schlimm. Die machen ja kaputte Knochen, die machen Demenz und man sollte doch extrem zurückhaltend sein, was Nebenwirkungen auch im Langzeitverlauf angeht. Wenn du jetzt noch mal ein bisschen zusammenfasst aus deiner Sicht, wo tut man den Protonenpumpenhämmern Unrecht? Wo muss man aber schon aufpassen, dass bei unkritischen Langzeitverlauf man vielleicht doch einmal eine Nachuntersuchung auch anstreben sollte? Also kurze Einschätzung der Protonenpumpenhämmer.
Okay, also wie jedes Medikament hat auch eine Protonenpumpenhämmertherapie nicht nur Wirkungen, sondern auch potenzielle Nebenwirkungen, die wir natürlich mit unserem Patienten diskutieren müssen und auch ich werde im klinischen Alltag ganz häufig mit diesen Fragen konfrontiert. Wichtig ist, eine gute Indikation für die Therapie zu stellen, dann handelt es sich um sichere Medikamente, die wir dann auch ohne große Bedenken einsetzen können. Und zu den Indikationen, die gesichert sind, gehört die behandlungssäureassoziierte Erkrankung, wie die Refluxkrankheit zum Beispiel und wie die Ökuskrankheit. Die Patientin, die wir jetzt gerade besprochen haben, die mit dyspeptischen Beschwerden kommt und endoskopisch leichte gastritische Veränderungen hat, bei der kann man davon ausgehen, dass die Gastritis, die wir sehen, nicht alleinig verantwortlich ist für die geschilderte Symptomkonstellation, sodass man auch von einer funktionellen Komponente wahrscheinlich mit ausgehen muss, die durch die PPI-Therapie wahrscheinlich gar nicht besser wird. Und deswegen ist so eine PPI-Dauertherapie in so einer Situation natürlich kritisch zu reevaluieren nach einem bestimmten Zeitraum. Das heißt, man kann das machen für einen überschaubaren Zeitraum und muss sich dann aber fragen, ob die Dauertherapie wirklich erforderlich ist, weil die Dauertherapie natürlich mögliche Nebenwirkungen haben kann. Dazu gehören als nachgewiesene Risiken das vermehrte Auftreten gastrointestinaler Infektionen, insbesondere Clostridioides difficile Infektionen treten häufiger auf bei diesen Patienten. Wir wissen aber auch, dass unter einer dauerhaften PPI-Therapie sich chronisch entzündliche Veränderungen im Magen schneller entwickeln. Das heißt, es kann da auch zum Auftreten einer Risikogastritis kommen. Und man sieht bei Patienten mit einer dauerhaften PPI-Therapie in großen Studien auch ein häufigeres Auftreten von Magenkarzinomen, ohne dass das kausal auf die PPI-Therapie zurückgeführt werden kann in den Untersuchungen, die es dazu gibt. Die anderen Nebenwirkungen, die immer wieder auch in der Laienpresse vielfältig diskutiert werden, sind zum Teil nicht gut in der Evidenz als ursächlich belegt. Dazu gehört insbesondere die Osteoporose und die Demenz, die ja die großen Angstthemen für unsere Patienten sind. Das heißt, das muss man im Gespräch ein bisschen relativieren und den Patienten die Angst nehmen. Eine andere wichtige Nebenwirkung, die auftreten kann, die man auf dem Radar haben muss, die ist die akute Nierenschädigung, also die akute interstitielle Nephritis. Ist eine sehr seltene, aber wenn sie auftritt, sehr schwere Nebenwirkung der Protonenpumpenhämmertherapie, die aber regredient ist, wenn man den PPI dann auch wieder absetzt. Mhm. Also wie mit jedem Medikament, es gibt Licht und Schatten und man muss es mit richtiger Indikation machen.
Ja, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Also Botschaft, was ich jetzt hier erstens gelernt habe, nicht jede milde Gastritis darf zu einer Dauertherapie führen von PPIs, was wir ja auch leider sehen, häufiger, sondern wirklich nur, wenn die Indikation Ulkuskrankheit, schwerer Reflux ist, dann macht das sicherlich Sinn. Dann die Botschaft, dass was Nebenwirkungen angeht, also das nochmal mit der Demenz und der Osteoporose, das ist wirklich nicht evidenzbasiert im größeren Stil, aber es ist trotzdem kein harmloses Medikament und du hast die Dinge wie infektiöse Komplikationen, aber eben auch Nephritis angesprochen und das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass wir das nicht vergessen. Jetzt haben wir über den gesunden Magen gesprochen. Gibt es denn von deiner Seite noch Punkte, die du unseren Kolleginnen und Kollegen mitgeben müsstest? Ansonsten habe ich heute wieder schon viel gelernt. Kerstin, letzte Botschaft von deiner Seite, was den gesunden Magen angeht und die vielleicht sinnvolle Diagnostik und Basistherapie.
Okay, also die Kernbotschaft, die mir am Herzen liegt, ist tatsächlich, Patienten mit richtiger Indikation zur Endoskopie zu bringen, durch eine gute Anamnese die Patienten auszuwählen, für die wir sofort einen intensiven diagnostischen Approach wählen müssen und aber auch die Patienten beruhigen, für die das nicht zwingend erforderlich ist, damit wir auch unsere Ressourcen für die richtigen Patienten einsetzen können. Das wäre so mein Plädoyer an die Kollegen.
Ich glaube, ganz wichtige Botschaft, wir reden ja immer von limitierten Ressourcen. Und es ist auch an uns, das intelligent und ressourcenschonend einzusetzen. Und das ist, glaube ich, ein starkes Plädoyer von Frau Professor Kerstin Schütte aus Osnabrück. Kerstin, vielen Dank für das Gastrogeplauder. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch. Und ich jetzt als auch Präsident der DGVS möchte dir natürlich danken, dass du in unseren Kommissionen aktiv bist und dich hier einsetzt. Unter anderem auch ja das Thema Weiterbildung bei uns mit viel Engagement begleitest. Und ich freue mich auch auf weitere zukünftige Zusammenarbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen und Freunde des Gastrogeplauders, wie immer bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie Ideen haben, wenn Sie Anregungen haben zu weiteren Themen, lassen Sie uns die zukommen. Und ansonsten wünschen wir Ihnen aus Osnabrück und aus Hannover alles Gute für die nächsten Wochen und vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.